Ich bin ein bisschen in dem Thema drin, als jemand, der für die Landesarmutskonferenz arbeitet, aber da waren auch ein paar positive Aspekte dabei. Aber grundsätzlich, um mit Kästner zu sprechen, wo bleibt das Rettende? Und darüber soll, oder das Positive, hat er gesagt, genau, wo bleibt das Positive? Und da wollen wir vielleicht jetzt ein bisschen drüber diskutieren. Ich würde bei Julia Fries nochmal nachfragen, so ein bisschen zugespitzt. Wir haben ja zu Recht geschildert, man sollte auf zugespitzt auf die 17 Millionen von Winterkorn als Einkommen gucken, sondern man soll auch das Vermögen, ich prononciere das jetzt ein bisschen, sondern eher auch das Vermögen von meinetwegen Familie Quant oder Aldi gucken. Von daher die Frage, wir leben ja eigentlich in einer Leistungsgesellschaft und Erbschaften sind leistungsloses zu gewinnen. Darf man überhaupt erben und vererben? Ist das moralisch, ethisch gerechtfertigt?
Ja, finde ich schon, weil wir haben ja gleichzeitig das Prinzip des Privateigentums, das heißt, und auch das Recht, dass derjenige, der verstirbt, darüber entscheidet, wer dieses Privateigentum bekommt. Ich finde, da muss es einen Ausgleich geben zwischen diesen beiden Prinzipien, also dem Prinzip des Eigentums und aber eben dem Prinzip, dass Reichtum nicht so polarisiert sein darf und eben nicht dynastisch, nicht feudal werden darf. Und ich finde, dieser Ausgleich findet eben nicht statt. Das sehen auch drei Richter des Bundesverfassungsgerichts so, die jetzt bei der letzten Entscheidung zur Erbschaftssteuer nochmal ganz klar gesagt haben, dass sie eben eine zu große Konzentration von Reichtum, von Vermögen bei ganz wenigen Familien sehen. Ich weise so darauf hin, auf diese Vermögen versus Einkommen, weil eben in der Debatte es ganz anders läuft. Wir haben in der Bevölkerung keine Mehrheit für eine Besteuerung von Erbschaften. Die allermeisten Bundesbürger sprechen sich gegen jegliche Besteuerung von Erbschaften aus. Wir haben ja im Moment eine Erbschaftssteuer, die aber so ein bisschen so ein zahnloser Tiger ist. Die wirkt vor allem bei so mittelgroßen Erbschaften, 1 Million, 1,5 Millionen, darüber zahlen Erben fast gar keine Steuern und darunter auch nicht. Aber das scheinen offensichtlich ganz viele zu befürchten. Das heißt, da ist dann immer Omas Häuschen ist in Gefahr und es kommt dazu völlig schiefen Solidarisierungsmechanismen mit eben diesen superreichen Dynastien. Omas Häuschen ist bei keinem Modell der Erbschaftsbesteuerung, das mir bekannt ist, in Gefahr, es sei denn, es steht in München-Pasing oder irgendwie in Zehlendorf und ist ein Mehrfamilienhaus, dann könnte es eventuell so sein. Trotzdem ist es eben eine unglaublich schwere Debatte und ich habe für mein Buch mit dem steuerpolitischen Sprecher in aller Fraktionen gesprochen, die dieses Problem der Erbschaften teilweise noch viel größer sahen als ich nach meiner zweijährigen Recherche, die aber alle sagten, wir werden da nicht rangehen, eben genau wegen dieser Problematik, sie gewinnen damit keinen Cent. Und ich glaube, so leicht es ist, auf die Politik zu weisen, müssen, glaube ich, auch wir uns da hinterfragen. Wir haben meiner Ansicht nach ein völlig verzerrtes Selbstbild. Wir sehen uns als moderne, pluralistische, freiheitliche Gesellschaft, aber eigentlich sind wir noch viel mehr eine Clan-Gesellschaft, als wir uns eingestehen. Und ganz viele finden es ungehörig, wenn der Staat oder die Allgemeinheit in dieses familiäre Vermögen hineinlangt. Es wird als Intimsphäre, als Privatestes erachtet. Und ich finde aber bei den Dimensionen und bei den Konsequenzen ist es das eben nicht mehr. Es ist keine Privatangelegenheit, wenn man 60 Milliarden Euro erbt oder 20 Milliarden.
Ich kann mir vorstellen, dass wir allein schon aus der individuellen Betroffenheit, denn jeder von uns ist oder die meisten sind ja in der Situation, entweder zu erben oder zu vererben, viele, sage ich mal, dass wir allein schon deshalb diesen Punkt mit Sicherheit noch, oder vielleicht aus Scheu, Verdrängung, Angst auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr diskutierenswürdiger Punkt, da kommen wir später drauf zurück. Sie lesen man bei Ihnen klang so durch, dass hört man auch von vielen Akteuren in dieser Diskussion, dass wenn es überhaupt einen Königsweg zu der Gerechtigkeit gibt, dann ist es Bildung. Also das ist ganz, man hört kaum einen Akteur, bei Umverteilung kann man sagen, da diskutieren ganz viele Leute ganz unterschiedlich drüber. Über die Wege zur Bildung wird auch unterschiedlich diskutiert, aber dass Bildung ein ganz zentrales Momentum sein muss, das ist unstrittig. Ich frage da mal ein bisschen ketzerisch gegen, kann das überhaupt funktionieren? Haben wir dann am Ende des Tages auch hier wieder zugespitzt, nicht unter Umständen eine Situation, wo wir lauter hochgebildete, promovierte Akademiker in Taxis, wenn es sie dann überhaupt noch gibt, sitzen haben, weil Bildung ist beliebig vermehrbar. Erwerbsarbeit nicht.
Also das ist ein kleiner Applaus.
eine ganz gewagte These. Das heißt ja quasi, dass der Kuchen kleiner wird. Also das ist ja auch manchmal das Argument von denjenigen, die sagen, wir haben eigentlich doch schon genug Leute an unseren Hochschulen. Was wollt ihr denn noch mehr mit Abitur versorgen und warum sollen wir noch mehr studieren? Wenn man das wieder auf einen internationalen Vergleich bezieht, dann sieht man, dass wir uns zwar in Deutschland insgesamt, dass die Studierquote angestiegen ist, aber bei weitem noch nicht so hoch ist wie in anderen Ländern, auch in europäischen Ländern nicht. Dann kann man aber andererseits auch feststellen, dass ein hohes allgemeines Bildungsniveau gut ist für jede Volkswirtschaft, weil Bildung generiert Wissen, hilft auch der Wirtschaft, generiert Innovation. Und deswegen wäre es ja fatal zu sagen, wir machen da an irgendeiner Stelle mal Schluss damit. Es muss nicht jeder promovieren, wäre ja auch Quatsch, weil nicht jeder hat dazu Lust, theoretisch zu arbeiten oder weite Strecken theoretisch zu arbeiten. Und in Bedingungen, die Wissenschaft derzeit bietet, macht es auch nicht immer große Freude. Aber es geht doch darum, dass junge Leute oder Kinder auch insgesamt ihr Optimum ausschöpfen können, dass die viele Wege kennenlernen, dass die auch nicht, eben bislang ist es so, dass oft das Elternhaus quasi die soziale Herkunft den Bildungserfolg drosselt. Und das darf nicht sein. Also das widerspricht doch allen Vorstellungen, die wir hier haben und für die wir uns einsetzen. Und wenn man sich immer wieder diese Studien anguckt, also ich habe auch das Gefühl, wir leben in einer starren Gesellschaft. Da habe ich manchmal das Gefühl, wenn wir den Blick auch richten, das Thema Geschlechtergerechtigkeit, sind wir zwar vorangekommen, aber noch lange nicht so weit, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Und genau das Gleiche, das Thema, was Eliten angeht. Manchmal denkt man, also ich habe Ihr Buch gelesen und ich dachte, ich lese jetzt was über die Adelsgesellschaft des 19. Jahrhunderts. Also so ungefähr kam mir das vor, nur dass die Narben ausgetauscht waren quasi. Aber wir wollen ja was dagegen machen und ich glaube oder bin da fest von überzeugt, dass auch ein Weg natürlich vorhanden ist. Wir müssen für sehr gute Bildungsbedingungen von Anfang an sorgen. Also wir müssen dafür sorgen, dass es gut ausgestattete Kindertagesstätten gibt, dass es gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher gibt, dass die vernünftiges Gehalt kriegen. Das Gleiche setzt sich fort in der Schule. Jetzt ist die Frage, wie kann man das hinbekommen? Wir kommen ja immer wieder auf das Thema Umverteilung. Irgendwie hat das Ganze mit Geld zu tun. Und wir wissen, dass unser deutsches Bildungssystem unterfinanziert ist und dass wir noch nicht im OECD-Schnitt sind, den wir eigentlich erreichen müssten und dann nochmal obendrauf was geben. Und wie kommen wir dazu? Und ich glaube, da sind die Themen auch schon angeklungen, was die Besteuerung angeht. Und da bin ich auch wirklich hoffnungsfroh, was auf dem Parteitag am Sonntag geschehen wird. Ich hoffe, dass man da rangeht und da ernsthafte Aussagen macht. Man hat eine gute Vorlage jetzt entwickelt. Wenn ich mir angucke, gestern im Fernsehen beim Industrietag, Frau Merkel spricht und sagt den dort versammelten Industriellen, ganz klar, mit mir wird es keine Steuerreform geben, jedenfalls keine zu euren Ungunsten. Martin Schulz hat was anderes gesagt, der kriegt natürlich keinen Applaus. Aber das macht den Unterschied. Und wenn wir weiter in einer großen Koalition sind, dann wird es natürlich schwierig werden. Also von daher müsste es andere Wahlentscheidungen geben, dann können wir den Weg da vorangehen. Und das wäre natürlich was, was ich mir wünsche, auch zugunsten der Bildung, damit mehr Geld in Bildung investiert werden kann. Also von der Krippe bis zur Hochschule und darüber hinaus, die Erwachsenenbildung wollen wir da auch nicht vergessen, weil es geht immer weiter. Menschen entwickeln sich weiter und hören nicht mit einem Schulabschluss oder einem Hochschulabschluss auf zu lernen. Das Leben ist darüber hinaus noch wichtig.
Darf ich einen Satz dazu sagen? Ja, nur damit das vielleicht auch nochmal in die Richtung geht, die ich vorhin angedeutet habe. Also ich finde, es ist auch eine Frage der wirklichen Gerechtigkeit. Es ist mir schnurzpiep egal, ob der aus einem besser situierten, finanziell besser situierten Elternhaus mit einem akademischen Abschluss anschließend Taxifahrer sein muss. Ich will auf jeden Fall denjenigen aus ärmeren Elternhäusern die Chance eröffnen, überhaupt erstmal einen solchen Bildungsabschluss zu kriegen. Das ist der entscheidende Faktor zunächst erstmal über die Folge. Da können wir es dann anschließend noch klar werden, wie das dann anschließend mit der Arbeit verteilt wird, die wir vielleicht nicht haben. Aber ich glaube, wir haben eine Menge Arbeit, gerade auch im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung. Wir werden sehr viel weniger Menschen in Deutschland für den Arbeitsprozess haben, sodass sich das ohnehin alles weiterhin auch als Auseinandersetzung am Arbeitsmarkt zeigt. lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte das erstmal als Bildungsgerechtigkeit entwickelt haben. Und da ist das, was Silke Lesemann gesagt hat, völlig richtig.
Damit wir uns nicht falsch verstehen, die Landesarmutskonferenz tritt nicht für eine Herabsenkung des Bildungsniveaus ein. Ich muss hier nur zum Beispiel einfach der Gegenseite ausspielen. Also das ist selbstverständlich, das sind wir, was die Forderung angeht, da. Aber es waren es wirklich, die steigen mir aufs Dach, wenn ich das nicht unterschreibe. Ja, nochmal nachgefragt, Wilhelm Schmidt, wenn wir da vielleicht mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen würden, wir verteilen ja schon, auch da wieder ein bisschen der Anwalt der Gegenseite, wir verteilen auch schon so entsetzlich viel rum. Haushalt für Arbeit und Soziales liegt bei around about 140 Milliarden Euro und trotzdem geht die Schere immer weiter auseinander zwischen Arm und Reich und das tut sie. Warum ist das so? Warum kriegen wir da den Hebel nicht um?
Weil wir offensichtlich noch nicht die richtigen Bevölkerungsgruppen befähigen, sich selbst in eine bessere finanzielle Situation zu bringen. Das Entscheidende ist, dass tatsächlich über Bildungserfolge, über Bildungswege, aber auch vor allen Dingen über die Zugänge zu den besser bezahlten Jobs sehr viel mehr erreicht werden könnte. Und das muss eben dann der Staat reparieren in dieser Zeit. Und das macht er, wie ich finde, unzulänglich genug an vielen Stellen. Er gibt ja nicht durchgängig zum Beispiel Kostenfreiheit für alle Bildungsgänge. Das gibt es nicht in allen Bundesländern. Und wenn ich dann an die Altenpflegerinnen und Altenpfleger denke, die müssen sogar noch Geld mitbringen, um überhaupt ihren Beruf erlernen zu können, das ist ein Skandal ohnegleichen. Wie wollen wir denn da an der Stelle, also nicht hier in Niedersachsen, aber in vielen Bundesländern, und wie wollen wir denn da an der Stelle zum Beispiel bei mir in Salzgitter die Konkurrenzfähigkeit junger Leute miteinander in ein gerechtes Maß setzen? Wenn die in der Realschule oder in den Gymnasien in Salzgitter gefragt werden, was willst du, wenn du nicht studierst oder in einen Studiengang gehst, im weiteren Verlauf, was willst du denn machen, dann gehen die als Erste zu VW. Weil da immer noch schon über 1500 Euro in der zweiten oder dritten Bildungsstufe in Monate an Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Was ich gut finde für die VW auszubilden, aber das Entscheidende ist doch, was machen denn die anderen? Die müssen noch Geld mitbringen. Also lange Rede, kurzer Sinn, da ist auch sehr viel noch an Änderungen in den Systemen zu erreichen, damit überhaupt sehr viel mehr Menschen die Chancen bekommen, auch diese Ungleichheit zu überwinden. Das ist meine Einschätzung.
Ich würde einen ganz kurzen Satz, weil Sie haben gerade gesagt, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Ich finde es ganz wichtig, damit man nicht in so einen permanenten Alarmismus verfällt, sondern wirklich präzise hinschaut. Die Schere zwischen Arm und Reich geht nicht in allen Bereichen auseinander. Sie bleibt beim Einkommen, bleibt sie auseinander, sie geht nicht weiter auseinander. Die niedrigen Einkommen haben in den letzten Jahren auch dank des Mindestlohns sogar erstmals wieder ein bisschen zulegen können. Ich finde, wenn man immer diese Alarmismen bedient, dann macht man es so der Gegenseite so ein bisschen leicht, weil die dann einfach sagt, nee, das stimmt nicht und damit quasi alles unter einen, alles quasi disqualifiziert. Deshalb,
also wenn wir uns jetzt auf einen Mindestlohn von 11,50 Euro verständigen würden, hätte ich sofort auf Ihrer Seite keine Diskussions...
Naja, aber es gehört ja auch zur ehrlichen Bilanz, dass man sagt, wo was Gutes passiert ist und nicht immer nur sagt, wenn wir jetzt 10 Jahre lang immer sagen, es wird immer schlechter, dann glaubt einem keiner mehr, weil es wird de facto auch für Menschen ersichtlich nicht alles immer schlechter. Es wird punktuell manches schlechter und ungleicher, aber punktuell eben auch nicht. Also das nur als Fußnote vielleicht.
Wenn wir nur Einschnittlichkeit herrschen würden, wäre es langweilig. Also wir brauchen Zunder und Dabla. Die Armutsquote in Niedersachsen ist übrigens gestiegen. Wir sind bei 15,9%. Das ist die höchste seitdem das auf dem statistischen Niveau erfasst wird. Eine Frage noch an Anita Tiefensee, bevor wir dann in die gemeinsame Diskussion steigen. Da haben wir, denke ich, mal genug dafür. Ich oute mich jetzt mal als Vertreter der Pferdeapfeltheorie. Also die Pferdeapfeltheorie sagt...
Kenne ich noch nicht.
Nein, nicht. Also die Pferdeapfeltheorie... Trickle-down, ja. Wissenschaftler. Trickle-down. Natürlich, hätten Sie das doch gleich einfach gemacht. Also die Pferdeapfeltheorie oder Trickle-down sagt, dass wenn man den... Das ist ein durchgängiger Strang der letzten 30 Jahre in der Denkung, auch in der Handlungsweise in den angelsächsischen Staaten, nicht nur da. Verkürzt sagt die, man gibt den Pferden oben genug Hafer zu fressen, dann kommt unten genug für die Spatzen raus. Das habe ich nicht erfunden. Also gucken Sie mich nicht an, als ob ich Kabarettist wäre. Das ist eine Theorie, Sie werden das bestätigen können, die im Prinzip darauf hinausläuft. Man muss also sozusagen nur für genügend Impulse dann auf der Angebotsseite sorgen, dann geht es dem Rest der Bevölkerung auch sehr gut. Warum sollen die über Umverteilung reden, wenn das so ist?
Also im Grunde ist das so.
Das ist meins.
Ja, okay.
Genau, also ich kann die Pferdeabwehrtheorie unter dem Trickle-Down-Effekt, was eben heißt, es geht runter. Also wenn oben ganz viel ist, dann bleiben schon auch ein paar Krümel für die unten übrig. Ne? Die schmecken besser als die Pferdeäpfel. Genau, das war tatsächlich viele Jahre die Theorie schlechthin. Das hat sich da jetzt so ein bisschen was getan und tatsächlich die beiden großen Institutionen, die da was vorgelegt haben, waren die OECD und der Internationale Währungsfonds. Die sind jetzt beide so zur Einordnung nicht gerade die Institutionen an der linken Front, sondern eher so ein bisschen im konservativen Spektrum anzusehen. Die haben nämlich auch diese Trickle-Down-Theorie immer sehr gepusht. Und die haben halt einige Auswertungen gemacht über ganz viele Länder hinweg und haben eben unter anderem festgestellt, dass Ungleichheit auch Wirtschaftswachstum hemmen kann. Ja? Dass wenn Ungleichheit zu groß ist, das Wirtschaftswachstum eben nicht automatisch weiter steigt. Also bei dieser Trickle-Down-Idee war halt ja auch so ein bisschen, die unten, die wollen ja alle nach oben und deshalb strengen die sich ganz doll an und deshalb gibt es ganz viel Innovation in der Gesellschaft und deshalb geht es uns dann allen besser. So, und was ist jetzt der entscheidende Faktor, warum Ungleichheit nicht unbegrenzt Wirtschaftswachstum schafft? Das ist tatsächlich, dass die unteren 40% bei den Einkommen, diese Familien nicht ausreichend in Bildung investieren, / können. Ja? Wobei, da möchte ich jetzt auch nochmal einen Punkt bringen, Bildung ist ein total wichtiger Aspekt, aber zum Beispiel, um es wirklich in die Top 1% Einkommens- oder Vermögensverteilung zu schaffen, ist es nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ansonsten noch eine Zahl, die ich noch hatte, Sie hatten es angesprochen mit den 140 Milliarden für Sozialausgaben, die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer, die sind momentan 5,5 Milliarden. Also ist mir da sofort eingefallen.
Ja, dann herzlichen Dank für diese kurze Runde und dann würde ich vorschlagen, wir steigen jetzt. Ja, Sie suchen wahrscheinlich die Runde. Genau. Wir steigen jetzt in die Diskussion mit dem Publikum ein. Wenn Sie Anmerkungen, Kritik, Fragen, Diskussionsbeiträge, Forderungen, was auch immer zum Thema haben,